Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 258 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 6. März 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk besprechen wir die Frage, ob Aktienfonds oder Immobilien die bessere Altersvorsorge sind. Außerdem geht es um unsere anstehende Hop-on-Hop-off-Tour in München.
Mit Edda Vogt und Pia Carter sprechen wir über ihre Frauenfinanzbewegung mit dem schönen Namen Tradewives.
In den News der Woche verklagt TV-Moderatorin Verona Poth ihren Versicherungsmakler. Die Geschäftsaussichten der Versicherungsbranche haben sich eingetrübt. Das DIW hat berechnet, wie viel Geld man mindestens für ein würdiges Leben braucht. Und ein weiterer offener Immobilienfonds hat zugemacht.
Und unser Geschäftsführer Jan Ross stellt drei Fragen an FEMA-Chef Andreas Brunner.
Übrigens. Wenn Sie unseren Podcast schön und gut und unsere Stimmen lieblich finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen. Wir sagen schon mal vielen Dank. Aus der Redaktion.
Aber erst gibt's mal wieder einen Schmolltalk von uns.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Dazu. Ja, genau. Heide so. Witzka, was kam
Was
denn
haben
da
wir heute
aus,
für eine existenzielle Frage auf dem Tisch?
Ja.
Was ist besser für die Altersvorsorge? Immobilien oder Aktienfonds? Das ist mal ein Hammer.
Ja, das ist, also, was vergleichen wir jetzt? Äpfel und Birnen, ne? Das ist ein bisschen schon irgendwie so, ne?
Aber, ja, schon.
Ja. Der Verband der privaten Bausparkassen und das Empirica-Institut haben das trotzdem einfach mal versucht. Mhm. Und bringen wir den Disclaimer gleich am Anfang, Schmidt?
Ja, schon.
Ja, wir bringen ihn am
Bevor
Anfang.
Bevor sich jetzt erstmal alle aufregen.
Ja. Kann man ja gar nicht vergleichen. Nee, kann man auch nicht. Aber man kann mal gegeneinander abwägen. Vorteile, Nachteile. Und wir räumen auch sofort ein, es ist am Ende eine emotionale Kiste auch. Ne? Denn Aktien machen manchen Leuten immer noch Angst und so eine schöne eigene Bude mit dem Dach über dem Kopf verspricht da irgendwie mehr Sicherheit oder suggeriert mehr Sicherheit. Ja, wissen wir alles, ist okay, aber jetzt können wir endlich rechnen.
Genau, so, Scholle. Du hast die News geschrieben, du kennst die Zahlen, berichte mal.
Seit wann weiß ich, was ich geschrieben habe, Schmidt? Oh Mann.
Ist schon ein bisschen länger her, ja.
Ja. Also, sagen wir mal so. Ich glaube, so diese Grundgedanken sind eigentlich viel interessanter und wichtiger. Denn du nimmst einen Aktienfonds, das ist okay, oder den Aktienmarkt, ETF hast ja den Aktienmarkt im Endeffekt, und dann nimmst du die langfristige Rendite, das sind dann ungefähr, das haben sie hier mit 8% unterstellt. Das ist erstmal in Ordnung. Jo. Das ist das, was in den letzten 60 Jahren zu machen war, ohne spekulieren übrigens, liebe Gewerkschaften, hier wird nicht spekuliert. Das ist eine stinknormale Rendite. So, und dann haben die aber angefangen abzuziehen.
Nämlich?
Gut, dass du fragst. Steuern.
Ja.
Ne? Denn
leider,
immer, wenn ich einen Aktienfonds umschichte, erstmal wird jedes Jahr die Vorabpauschale fällig, neuerdings. Und immer, wenn ich was umschichte, ist leider die schöne Zeit der Steuerfreiheit ab einem Jahr. Spekulationsfrist, das ist, gibt es nicht mehr, denn es wird immer Abgeltungssteuer fällig. Und was aber wohl richtig reinhaut, ist die berühmt-berüchtigte Behavioral Finance.
Ah.
Nämlich, das ist, wenn es mal wieder crasht. Oh, wir haben ja gerade einen Crash, Frau Schmidt.
Naja, Crash.
Hast du schon verkauft?
Nicht nennen.
Nein, ich warte
eher, dass es noch ein bisschen runtergeht, um wieder noch mehr einzusteigen.
Ja.
Wieder nachzukaufen.
Siehst du, und so schlau ist nicht jeder.
Aber ein Crash ist das noch nicht. Also.
Nee, das ist ein bisschen fallender Kurs. So.
Ja.
Ja. Aber wie viel reden wir eigentlich vom Crash?
Boah, das müsste schon. Ja.
Boah, ja? -20%, wir arbeiten
20% würde ich jetzt auch sagen, ja. Das ist schon eher Crash, ja.
Genau, und aber es ist immer noch sehr, sehr weit verbreitet, dass mit dem sinkenden Kurs, das ist ja so reziprok, ne? Die Kurse sinken, die Angst steigt.
Mhm.
Und wenn die Kurse unten sind, ist die Angst am höchsten und dann verkaufen Leute. Und das kostet halt auch irre viel Rendite. Das haben die auch berücksichtigt.
Panikverkäufe. Ja.
Panikverkäufe, genau. Und dann landen die bei einer Rendite von, halte ich fest, unter 4%. Also nach Steuern, nach Fehlentscheidungen und so weiter.
Und nachdem, das haben Sie auch mit eingerechnet, dass die Leute, wenn es näher an die Rente geht, in sicherere Anlagen umschichten. Das war auch noch Teil des Rendite-Killers quasi.
Ablaufmanagement, genau.
Genau, das Ablaufmanagement, ja.
Okay, genau. Ja. Und dann schnurrt das halt so zusammen auf 4%, was echt beachtlich ist. Mhm. Und dann muss man überlegen, wenn ich ein Eigenheim habe, nun bin ich ja auch stolzer Hausbesitzer, aber ich kriege hier leider keine Dividende.
Das stimmt.
Kursgewinne können mir relativ egal sein, weil ich ja nicht verkaufen will. Ich will ja später mit den Füßen nach vorne ausziehen. Also ist mir das auch wurscht. Also haben, aber die haben was unterstellt als Rendite, als laufende Einnahme, nämlich die gesparte Miete.
Ja.
Ja, das haben die dann unterstellt. Das ist in Ordnung. Und die ist hier im Speckgürtel von Hamburg ziemlich fett. Also, und da kommt der Punkt. Sie ist steuerfrei.
Ja, wobei man natürlich zuerst ja Kreditkosten hat und den ganzen Kram.
Ja.
Man ist ja nicht sofort, man zieht ja nicht ins Haus ein und muss sofort keine Miete mehr bezahlen. Das ist ja nun.
Ja. Genau.
Das heißt, das auch macht sich ja erst später bemerkbar ein bisschen, ne? Mit der Mietersparnis.
Genau. Und deswegen kommen die dann auf eine Rendite von, was haben die hier, internationalen Daten zufolge, irgendwie 7%.
7%, genau. Und da war auch noch abgezogen Instandhaltung und noch ein paar andere Sachen. Ja. Die News haben wir natürlich mit den ausführlichen Daten, haben wir wie immer verlinkt.
Das haben wir ganz toll verlinkt.
Genau.
Und am Ende, es ist einfach, am Ende kommt das raus, was rauskommen muss eigentlich. Es gibt kein besser und kein schlechter. Und das finde ich eigentlich, das würde ich auch immer so unterschreiben. Ja. Die haben,
kommt halt drauf an, was man haben will, ne? Also, wenn man maximal flexibel bleiben will, flexibler bleiben will, ist so eine Immobilie, wie der Name schon sagt, eher nicht so für einen geeignet.
Ja.
Ich zum Beispiel, ich würde mir jetzt keine Immobilie kaufen, weil ich nicht weiß, ob ich in 10 Jahren noch in Deutschland sein will oder ob ich nicht auswandere oder sonst irgendwas. Also,
Frau Schmidt, was hören wir da?
Also
Lappland lässt grüßen.
Nee, Spitzbergen.
Ach so. Okay.
Also
du könntest nächste Woche nach Rathenow ziehen in Brandenburg.
Nein, danke.
Nein. Okay, die haben da aber schon, ja, egal. Genau. Also du bist natürlich viel flexibler. Ich kann nicht so einfach hier wegziehen.
Ja. Mhm. Und was natürlich man auch immer, was vielleicht ganz gerne mal unterschätzt wird, ist ja auch, dass so ein Haus schon auch echt noch kostet.
Richtig.
Also so die Instandhaltung, neue Heizung, neues Dach und dann geht die Kacheln auf dem Balkon kaputt oder du hast plötzlich Wasser im Keller oder, also es kann immer einiges passieren am Haus und das kostet dann halt auch immer gleich Geld. Also ein paar Rücklagen sollte man da auf jeden Fall haben.
Richtig, du musst dich um jeden Mist selber kümmern. Also das ist tatsächlich so, die unterstellen natürlich, also wir sind jetzt hier zum großen Teil mietfrei, können Geld in Aktien reinpulvern, in Aktienfonds, was wir auch tun tatsächlich. Aber das ist halt nicht alles Altersvorsorge, ne? Das ist wirklich, irgendwann werden wir ein neues Dach brauchen, jetzt ist die Heizung fällig. Das sind solche Sachen. Heidewitzka, das ist das, was übrigens dein Vermieter alles auf die Miete draufknallt, ne, Frau Schmidt?
Ja.
Also, wir können es noch ein bisschen hin und her drehen und wenden, ne?
Richtig.
Am Ende ist es so eine philosophische Entscheidung und wir sind auch absolut auf Meinungen gespannt, ehrlich gesagt. Sie da draußen, sind Sie
Team Immobilie oder Team Aktienfonds?
Danke,
oder,
Frau Schmidt. Oh,
oder Team Kombination, das kannst du ja
Team
auch
Kombination, richtig.
Oder Team weder noch.
es ist nämlich auch noch ein anderes Ding, was die da reingeworfen haben als Argument. Nämlich, wer zur Miete wohnt, der hat gegenüber einem Hauskäufer erstmal einen Preisvorteil. Also zahlt vielleicht weniger, weil der Hauskäufer die Kreditrate hat, aber auch schon Rücklagen für Reparaturen bilden muss. Und da ist man am Anfang wahrscheinlich sogar teurer, weil ja auch noch der Makler noch ein bisschen so 6% abräumen will oder 7 und solche Sachen. Ne? Aber das gesparte Geld packt der Mieter nicht wirklich zur Seite, weil das nicht gewohnt ist. Ja, weil ihm auch keiner sagt, ey, Digga, du sparst jetzt 500 Euro gegenüber einem, der gekauft hat, spar das doch bitte mal in Aktien. Sind wir wieder bei den Emotionen. Während unser eins hier, wenn sobald die Kreditrate weg ist, ist man die Zahlung aber eigentlich gewohnt und man kann es dann direkt in einen Aktienfonds leiten. Das sind alles solche Feinheiten.
Das stimmt natürlich, ja.
Ja.
Man ist schon dran gewöhnt, ja.
Na. Und deswegen freuen wir uns umso mehr. Wie war doch gleich die E-Mail-Adresse?
Redaktion@pfefferminzia.de.
Genau.
Genau.
Und da freuen wir uns auf. Bleibst du Team Miete?
Erstmal ja. Mhm. Ja, aber wir haben auch noch ein anderes Thema. Ein in eigener Sache Thema.
Oh.
Und zwar machen wir nämlich im April eine Hop-on, Hop-off-Tour wieder, so wie im letzten Jahr auch. Und diesmal geht's aber nach München. Mhm. Datum ist der 15. bis 17. April. Und da laden wir wieder Versicherungsmakler und Vermittler und Vertreter ein, um eben durch München mit uns zu reisen und Stationen bei verschiedenen coolen Unternehmen zu machen. Unter anderem sind wir da bei der Fondsfinanz, bei Microsoft und bei Salesforce. Und bei Salesforce zum Beispiel werden wir uns einen eigenen KI-Agenten bauen. Was ja sehr am Zahn der Zeit ist und sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also das
den können sie auch
cool
mitnehmen dann wahrscheinlich.
Ja, den hast du dann immer dabei, genau.
Den packen wir auch ein.
Also genau. Das ist schon ganz cool.
Ja.
An einem Versicherer arbeiten wir auch noch. Der kommt noch dazu. Genau. Aber da kann man sich schon anmelden. Das ist ein. Du warst ja auf der letzten Veranstaltung. Das ist kurzweilig, informativ und netzwerkig.
Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also wir haben da auf einer Dachterrasse mitten in Kreuzberg dann auch gesessen hier bei MuffinTech und haben da über die Stadt geguckt. Wir hatten aber auch Bombenwetter. Ne?
Ja,
das war
darauf hoffen wir auch. Aber
ja, genau. Und
da ist München ja nicht so schlecht.
Genau, und am 16. abends könnt ihr dann alle in Schmidis Geburtstag reinfeiern.
Ja. So ist es.
Das haben wir extra so gelegt.
Das ist nicht mein Geburtstag. Ja, genau. Yeah. Natürlich, haben wir extra. Karin, was willst du machen? Ach, so eine Hop-on-Hop-off-Tour ist doch genau das Richtige für mich.
Das ist dann angemessen, finde ich ja auch.
Genau. Ja, da kann man sich also dann jetzt für anmelden. Es sind 25 Plätze, also nicht allzu viel Platz. Wenn Sie also dabei sein wollen, dann machen Sie das gerne. Den Link habe ich wie immer in den Shownotes verlinkt. Machen Sie das gerne. Wir freuen uns aufs gemeinsame KI-Agenten bauen. Das wird cool.
Und die Bilderstrecke der ersten Hop-on-Hop-off-Tour haben wir auch nochmal in die Shownotes gepackt.
Ja, genau. So. Dann weiter im Text, ne?
Weiter im Text. Im Gespräch. Edda Vogt und Pia Carter arbeiten schon lange in der Finanzbranche. Edda bei der Deutschen Börse und Pia bis vor kurzem bei der Investmentgesellschaft Lupus Alpha. Doch nebenher haben sie eine, nennen wir es mal so, Frauenfinanzgruppe mit dem schönen Namen Tradewives gegründet. Worum geht es dort? Was wollen Sie dort erreichen? Wie kann man mitmachen? Und was gibt's auf den Versammlungen zu trinken? Frage ich doch gleich mal nach. Hallo Edda, hallo Pia, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe im Vorfeld gehört, ihr sitzt gerade in der Deutschen Börse in einem kleinen Raum. Was macht ihr denn da?
Ich würde sagen, Edda arbeitet hier. Und wir haben die Gunst der Stunde genutzt, weil wir hier uns ganz ruhig einrichten können. Und es ist heute eine Premiere, denn Edda hat ein fantastisches neues Podcast-Equipment mitgebracht.
Und Raum in der Deutschen Börse klingt spektakulärer, als es ist. Es ist ein Hinterzimmer, weil ich meine, die Börse sitzt ja, also die richtige Börse, nicht die Verwaltung sitzt ja in der IHK hier am Börsenplatz 4.
Ja.
Und das sieht auch nach IHK aus, das Zimmer, und nicht nach Börse.
Jetzt hast du aber den tollen Eindruck ein bisschen zerstört, aber ist auch gar nicht unser Hauptthema. Wir wollen über die Tradewives sprechen. Das ist, oder erzählt ihr am besten, was das ist?
Ja, das ist ein Female Finance Club für Frauen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Börse und Kapitalmärkten.
Ja, wie viel Erfahrung braucht man da?
Naja, schon ein bisschen mehr. Es ist nicht was, wenn jemand, sage ich mal, noch keine Erfahrung hat mit ETFs oder Anlagen, Aktienanlagen oder so. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Gründungsidee oder wie wir dazu kamen. Das war nämlich bei einem Female Finance Event von der DWS. Und das war im Herbst 2024. Und da gab es auch auf TikTok gerade diesen Tradwives Boom. Also wo sich Frauen in sehr traditionellen Posen präsentieren.
Ja.
Und Edda, Annabelle, und ich, wir saßen zusammen und haben so ein bisschen überlegt, ob man da nicht ein bisschen mehr draus machen könnte. Und wir kamen dann auf das Wortspiel Trade Wives und Tread Wives und damit war die Idee schon geboren.
Vielleicht noch eine Erklärung von mir. Ich bin schon sehr lange in dem Bereich Female Finance aktiv. Also ich war so mit einer der ersten, habe Seminare gehalten, organisiere einmal im Jahr eine Opening Bell, habe diverse Stammtische gegründet und habe auch ein Buch geschrieben und habe sehr, sehr viel Auseinandersetzung mit dem Thema, wie kriege ich Frauen an die Börse, wie kriege ich Frauen aus der Passivität raus und kriege sie dazu, was zu tun und ins Doing zu kommen. Aber ich bin ja selber auch eine Anlegerin. Und ich habe ein anderes Bedürfnis, mich darüber zu unterhalten, was meine eigenen Investments angeht. Und das ist wirklich ein ganz, also hier geht es jetzt gar nicht darum, dass wir andere coachen wollen, sondern wir wollen selber uns austauschen und schlau anlegen.
Was wir gemerkt haben ist, wir sind alle, die in diesem Club sind, schon sehr lange in dieser Branche. Sei es bei Asset Managern, bei Banken, Vermögensverwaltern. Aber was wir gemerkt haben, bei den eigenen Finanzen und dem eigenen Depot, da schludert man doch schon ein wenig. Und das ist das Problem. Das ist so wie der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten, sprich Schuhe, und da ist was dran.
Mhm. Erstmal, wie viel seid ihr inzwischen?
In dem Verteiler an sich sind wir inzwischen knapp 60 Frauen. Alle, natürlich ist es ein lokales, ein analoges Format. Also wir machen das nicht online, deswegen ist es schon sehr Frankfurt bezogen. Mhm. Wobei es kommt auch einer aus Köln angereist und einer aus Wiesbaden. Ach, München ist auch dabei und ist so zu den einzelnen Events, damit wir noch eine Gesprächsebene haben, die funktioniert. Wir wollen uns ja austauschen und nicht vortragen. Sind wir dann so 25.
Hm. Auf welcher Ebene bewegen sich dann eure Gespräche? Also geht's um den nächsten heißen, ich sag mal, um den nächsten heißen Scheiß an den Märkten oder sind das eher so grundlegende Sachen, wie baue ich was auf?
Also man kann sagen, es ist beides. Wir haben angefangen im Juli 2025 mit einem ersten Treffen und dann haben wir auch bei den Tradewives einmal abgefragt, welche Themen interessieren. Mhm. Und angefangen haben wir dann im November mit einer, sag ich mal, Session zum Thema die eigene persönliche Finanzplanung, weil die ist die Basis für alles. Man braucht Klarheit, man braucht Durchblick und die eigene Vermögensbilanz ist das Fundament der Investmentstrategie. Ohne die geht's nicht. Mhm. Und natürlich tauchen wir auch in Spezialthemen ein. Jetzt Ende März werden wir uns mal mit Kryptoanlagen befassen, aber wir jagen nicht irgendwelchen kurzfristigen heißen Trends hinterher.
Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel aus meiner Expertise. Also meine Kernkompetenz ist definitiv das Handeln. Eine meiner vielen Kernkompetenzen ist definitiv das Handeln, sage ich es mal so.
Ja.
Und da würde ich jetzt bei Tradewives gehe ich einfach hin und sage, okay, wir kaufen jetzt mal einen ETF für so und so viel 1000 Euro gerne und setzen eine Limit Order da rein. So sieht's Orderbuch aus und zack, ausgelöst. Und ein Einsteigerinnen-Stammtisch, da muss ich erst mal erklären, was ist ein ETF? Wie mache ich ein Depot auf? Das deswegen ist so der Unterschied. Ja.
Geht es dann auch um Sparpläne, also so dieses Vermögensaufbau?
Nö, da gehen wir von aus, dass alle wissen, was ein Sparplan ist, sonst geht eher darum, was will ich besparen. Und dann können wir mal kurz drüber reden, ob es besser ist, und das wäre jetzt wieder in meinem Bereich, ob ich eher einen Sparplan aufmache oder eine Einmalorder platziere, aber das geht nicht mehr darum, was ein Sparplan ist.
Aha. Wie oft trefft ihr euch?
Alle 2 Monate finden immer am letzten Montag im Monat findet unser Treffen statt, unser physisches Treffen. Mhm. Und wie gesagt, da haben wir ein kleines Limit, was die Teilnehmerbegrenzung angeht, damit wir eben auch noch diskutieren können.
Mhm. Und das Besondere bei den Tradewives ist die Pia. Und deswegen können wir das maximal alle 2 Monate machen, weil sie ist wirklich so intensiv vorbereitet und von wegen, also Pillepalle kann, es kommt gar nicht in Frage, ja, und deswegen, das schaffen wir überhaupt nicht mehr als 2 Monate bei so einer wirklich guten, kuratierten Vorbereitung. Also, es geht nicht darum, dass wir uns da hinhocken und dann Blabla, sondern es ist wirklich Stringenz, eine Storyline und die Frauen, die da sind, wir wollen was mitnehmen, was wir direkt auch umsetzen können für unsere eigenen Investments. Das ist das Ziel.
Und das ist wirklich das, was wir uns vorgenommen haben, immer einen Nutzwert zu bieten. Und zwar etwas, was man ganz konkret direkt umsetzen kann. Mhm. Und für mich muss ich sagen, ich habe eine Menge schon aus unseren Treffen mitbekommen. Und der erste Schritt war mal, dass ich ein Portfolio-Tracker-Tool mir angeschafft habe, wo man verschiedenste Portfolios integrieren kann. Und dann hat man einen Gesamtüberblick. Dann weiß man, wie hoch mein USA-Anteil ist, wie viel Aktien ich habe, in welchen Einzelwerten ich wie hoch investiert bin. Also es geht wirklich um ganz konkreten Mehrwert.
Ja, jetzt kann man ja immer viel wollen und am Ende muss man es ja dann doch tun. Also ich kann mir immer so vorstellen, man sitzt dann auf so einer Veranstaltung und sagt sich, boah, das will ich alles machen, das ist ja cool. Dann gehe ich nach Hause und setze mich vor den Fernseher und mache nichts. Also wie viel wird dann am Ende tatsächlich gemacht?
Also kann ja jetzt jeder nur für sich selbst sprechen. Ich mach's, ich bin sehr aktiv.
Ja.
Ein weiterer Vorteil dieser Runde ist auch, dass wenn danach nochmal eine Frage auftaucht, kann ja diejenige, die da war, auch jederzeit die Referentin fragen oder einen von uns fragen, dass da keine Hürde mehr sein sollte, keine Wissenshürde mehr sein sollte. Wenn man natürlich das selber nicht fleißig genug ist, um ins Doing zu kommen an der Stelle, okay, dann hilft aber auch kein Stammtisch mehr. Das ist dann ein anderes Thema auf einer anderen Ebene.
Ja. Wobei, ich glaube, was man schon sieht an den Abenden, die wir bisher hatten, wir haben meistens geplant, so der Vortrag der externen Expertin oder auch Experten eine Stunde. Und am Ende waren es oft mehr als 2 oder 2,5 Stunden, weil so viel diskutiert wird. Das heißt, das ist ein wirklich sehr, sehr reger Austausch. Und allein da kann man schon ein bisschen drauf schließen, dass die Ladies ein großes Interesse haben. Und ich denke, viele setzen da auch Dinge um. Und ja, was Edda gesagt hat, das stimmt. Ich stehe dann auch im Austausch mit einigen und habe auch andere schon gefragt, wenn ich merke, hey, die haben da und da eine hohe Kompetenz oder in Emerging Markets Anlagen, da kenne ich mich noch nicht so richtig aus. Ja, und dann geht man hinterher in den Kontakt.
Standardfrage von mir, was gibt's denn da zu trinken auf den Treffen?
Also die Referentin kriegt von mir grundsätzlich eine Flasche Signature-Wein. Es gibt nämlich einen hervorragenden sizilianischen Wein, der Edda heißt. Ansonsten jede trinkt, was sie mag. Also es ist auf Selbstsalatbasis.
Und das ist abends immer, ja?
Ja, immer abends in unterschiedlichen Locations, teilweise in einem sehr schönen Café direkt am Main gelegen, teilweise auch waren wir auch schon bei Asset Managern. Und ich glaube, beim nächsten Mal wollen wir so ein ganz besonderes Quartier, das zu dem Thema Krypto passt. Aber das haben wir noch nicht.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt ja eingangs gesagt, ihr habt alle schon Erfahrung, ihr habt Kenntnisse. Jetzt hast du Annabelle genannt, die ich auch schon lange kenne, die auch lange in der Branche ist. Ich fürchte ein bisschen, dass das andere Hörerinnen vielleicht ein bisschen einschüchtert, die keine Vorkenntnisse haben. Was machen jetzt Frauen ohne Vorkenntnisse und die vielleicht auch von euch was lernen wollen?
Oh, Frauen, die keine Vorkenntnisse haben, die sind bei Edda fantastisch aufgehoben.
Also ich habe ein Buch geschrieben, Investieren mit Weitblick, mit einer Co-Autorin. Da stecken 35 Jahre Anlage- und Börsenerfahrung drin. Und total neutral. Also das ist das Schöne an meinem Job. Ich muss überhaupt nichts verkaufen. Und ansonsten haben wir da auch einen Stammtisch, einen Online-Stammtisch ins Leben gerufen. Also wer gar keine Erfahrung hat, empfehle ich auf jeden Fall sowas wie unser Online-Stammtisch. Es gibt auch ein paar andere, aber da sind die Tradewives einfach nicht das Richtige.
Und wie kommt man dann da ran?
Investieren mit Weitblick, gibt es eine eigene Website zum Buch und ich bin leicht zu finden im Netz.
Verlinken wir auch sehr gerne in den Shownotes, was wir dann auch machen. Okay, jetzt hatten wir schon das eine, dieses Portfolio-Tool, was schon sehr, sehr interessant ist. Da habe ich noch eine Frage dazu. Ist das so ein theoretisches Tool oder packt man das über das, was man schon hat und das zerpflückt es dann und analysiert es dann? Wie ist das?
Also Portfolio-Tracker, das gibt es verschiedene Angebote am Markt. Da gibt es kostenpflichtige oder auch Gratis-Versionen. Und am Ende packt man seine Portfolios dort hinein. Oft funktioniert das, dass man die Schnittstelle direkt zu seiner, zu seinem Depotbank herstellt. Und dann beispielsweise, wenn man langfristige Sparpläne hat, wird die Veränderung der Portfolios zeigt sich direkt auch in dem Portfolio-Tracker. Und das kann man wirklich sehr tagesaktuell alles ablesen und Analysen fahren.
Also es gibt 3 in Deutschland, die mir bekannt sind, die ich auch empfehlen kann. Alle 3 uneingeschränkt, Parkett, Extra ETF oder der Co-Pilot von Finanzfluss. In der Freemium-Version kann man immer ein Portfolio reinladen. Das reicht vielleicht für den Anfang, dass man sich das mal anschaut, wie das sich anfühlt. Und wenn man das nicht machen möchte über die API, also dass das automatisch eingelesen wird, dann kann man die auch manuell einfach Transaktionen da abbilden. Und gerade wenn jemand nicht so aktiv ist, Da reicht das allemal. Und selbst ich bin relativ aktiv, da ist es auch gut. Du hast immer einen Überblick. Also du hast immer die Möglichkeit, über deine verschiedenen Depots und Anlageformen, auch Cash ist da dann auch drin, hinweg zu gucken. Habe ich vielleicht eine Unwucht? Habe ich vielleicht zu viel USA? Habe ich vielleicht zu viel Tech? Habe ich vielleicht irgendwas gar nicht, was ich haben möchte? Also ich kann es wirklich nur jeder und jedem empfehlen, ganze Anlageleben sowas zu führen und die Sachen auch mitzunehmen, damit man auch nochmal nachvollziehen kann, was habe ich eigentlich vor 10 Jahren gemacht und warum habe ich das gemacht?
Dann sind wir nämlich jetzt schon bei dem, was wir bei Pfeffi immer sehr groß schreiben, Nutzwert. Also eine Sache haben wir jetzt schon gelernt. Was habt ihr noch für Tipps, für Ratschläge für Frauen draußen an den Radiogeräten?
Nummer 1, aktiv werden. Größte Risiko ist nichts zu tun.
Ja, und nicht in der Theorie stecken bleiben, weil man sagt immer, der beste Zeitpunkt, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, liegt meistens schon vor ein paar Jahren zurück. Aber der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.
Und ganz wichtiger Tipp von mir, die Frau Hettich ist die reichste Frau an der Börse. Also nie drüber nachdenken, was man nicht getan hat, sondern immer vorausgucken. Es reichen 3 Sachen, die man beachten muss. Langer Zeithorizont, wenn man in Aktien investiert, aber ohne Aktien geht's nicht, das ist einfach so. Dann geringe Kosten und eine breite Streuung. Und wenn man das beachtet, und jetzt kommt der nächste wirklich ernst gemeinte Ratschlag, lieber 80% richtig machen als 100% nichts.
Vielleicht noch 2 Punkte, wenn man investiert ist. Disziplin schlägt Taktik. Also es geht darum, konsequent und langfristig zu investieren. Und deswegen, wir hatten eben schon drüber gesprochen, eher Finger weg von heißen Tipps und hippen Trends. Und am Ende ist es dieses Sprichwort Time in the Market statt Market Timing.
Und sucht euch Börsenfreundinnen. Also wenn die Umgebung keine Lust hat, über das Thema zu reden, aber ihr wollt, sucht euch jemanden. Und wenn ihr euch nur trefft, um wie die Tradewives übers Anlegen zu sprechen. For Investors, die Website, hat eine Liste mit allen Börsenstammtischen in Deutschland. Ich kann wirklich nur empfehlen, dann einfach Kontakt mit Leuten aufzunehmen. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und alles, was Spaß macht, ist leichter.
Ganz unbedingt.
Ja, und vielleicht ist auch einer vor Ort, ne?
Ja, sehr wahrscheinlich. Große Städte auf jeden Fall.
Und vielleicht noch, wenn man sagt, natürlich an der Börse geht es auf und ab, und das wäre nochmal ein Tipp von meiner Seite. Und wenn es crasht, und das passiert, wird immer einmal passieren, nie panisch aus eurem langfristigen Kernportfolio aussteigen. Das ist das, was sich überhaupt nicht auszahlt. Erstmal Ruhe, Nachdenken, Abstand und dann sich fragen, okay, bleibe ich noch drin oder stehe ich nicht mehr hinter dem Wert und würde ihn verkaufen.
Ja. Apropos Crash, ich kann mich an meinen ersten Crash noch erinnern. Das war der 2000, der da losging. Wie habt ihr euren ersten Crash erlebt?
Ja, genau so, 2000. Also alles, ich versuche wirklich nur über Dinge zu sprechen, die ich auch selbst erlebt habe, die ich selbst gemacht habe mit eigenem Geld. Und ich habe am Anfang alles falsch gemacht, aber ist nicht schlimm. Am Anfang tut es nicht so weh, weil ja, dann war aber die Summe nicht so groß. Wenn du heute alles falsch machen würdest, wäre es wahrscheinlich finanziell ein bisschen schmerzhafter, oder?
Ich glaube, das Beste, was ich gemacht hatte, mein Sparplan lief weiter.
Sehr gut, genau das, nicht timen. Ja. Mit dem Kerninvestment, Pia hat ja schon gesagt, mit dem Kerninvestment kein Market Timing machen. Oh, ich hätte noch einen Tipp für die Einsteigerinnen. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen inzwischen in Deutschland, Börsentage und Messen. Morgen ist einer in Frankfurt, aber auch in anderen großen Städten. Also ich bin selbst auf mindestens 6, 7 Veranstaltungen, großen Veranstaltungen jährlich. Und da kann man sich auch wunderbar informieren und findet Gleichgesinnte.
Jetzt noch so eine philosophische Frage. Ich habe vorhin den Begriff ETF ein paar Mal gehört. Seid ihr eher ETF, also Index investieren, oder kommt ihr aus der aktiven Ecke? Ich meine, Pia war lange bei Lupus Alpha, sehr aktiv.
Also ich muss sagen, das eine zu tun heißt ja nicht, das andere zu lassen. Insofern, ich bin in beidem investiert. Meine Basisportfolios sind alle in ETFs aufgesetzt. Warum? Weil ich da kostengünstig sehr einfach große Märkte abdecken kann. Und bei Spezialthemen, beispielsweise CLOs, das sind so verbriefte Unternehmenskredite, oder auch Small Mid Caps, gut, ich komme auch aus dem Bereich, war lange bei Lupus Alpha, da greife ich eher auf aktive Fonds zurück.
Ich mach's genau wie Pia, und ich sehe auch für jemand, der nicht so nah dran ist wie wir beide, sehe ich die Schwierigkeit, den guten, aktiv verwalteten Fonds zu finden. Also auch für uns ist das nicht einfach, aber wir haben eher nochmal mehr Insights, kennen jemanden, der uns was erklärt, können auch mal jemanden fragen. Aber wenn man so ein bisschen fern ist von der Finanzbranche, da den passenden aktiven Fonds zu finden, ist, halte ich echt für eine Kunst. Und da ist es dann lieber passiv, als sich in teure Sachen zu versteigen.
Wunderbar. Dann nehme ich das alles mal so mit. Edda und Pia, vielen Dank für die Auskünfte, und dann schauen wir mal, wie sich's mit den Tradewives weiterentwickelt und wo ihr in Zukunft dann steht. Vielleicht sprechen wir uns dann wieder.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und auf jeden Fall mit den Tradewise haben wir noch sehr viel vor.
Gut.
Danke für die Einladung. Wir freuen uns über Zuwachs.
Die News der Woche. TV-Moderatorin Verona Poth hat Ärger mit ihrer Versicherung. Genauer mit ihrem Versicherungsmakler. Was ist denn da los? Nun, es begann Weihnachten 2021. Dann stiegen nämlich Einbrecher in das Haus der Familie Poth ein und klauten Schmuck unter anderem. Diamanten, Gold und wertvolle Sachen von Cartier und Rolex zum Beispiel nahmen die mit.
Es war ihre Altersvorsorge, wie die 58-jährige TV-Moderatorin der Bild berichtete. Mein Schmuck war über 1 Million Euro wert, so Poth zur Zeitung. Das Gute, der Schmuck war versichert. Das Problem, er war offensichtlich nicht hoch genug versichert. Einen Teil des Schadens hat die Versicherung, die Helvetia, erstattet. Laut Poth 650.000 Euro, aber ein erheblicher Betrag sei noch offen, meint sie.
Verantwortlich für den Ärger macht die Moderatorin jetzt ihren ehemaligen Versicherungsmakler. Er habe sie falsch beraten, was zur Unterversicherung geführt habe. Der Makler bestreitet es. Der Fall liegt jetzt also beim Landgericht Düsseldorf.
Nach dem ersten Verhandlungstag regte die Richterin am Landgericht Düsseldorf eine außergerichtliche Einigung an, berichtet die Bild weiter. Auch weil Poth eine Falschberatung beweisen müsse, das Risiko also eher bei ihr liege. Die zu zahlende Summe würde laut Bild dann noch einmal 295.000 Euro betragen.
Die deutsche Wirtschaft spielt schon eine Weile den Blues. Und jetzt scheint sich die Versicherungsbranche dem anzuschließen. Zum Jahresende 2025 hat sich die Stimmung dort eingetrübt, meldet der Branchenverband GdV. Er bezieht sich dabei auf den neuen IFO-Konjunkturtest fürs vierte Quartal.
Der ist in Bezug auf die Gegenwart zumindest noch nicht im Krisenmodus. Mit einem Punktestand von 28,0 schätzen die befragten Versicherer die aktuelle Lage weiter sehr gut ein. Allerdings relativ deutlich schwächer als noch ein Quartal zuvor, nämlich minus 11 Punkte. Die Geschäftserwartung sinkt hingegen um 9 Punkte auf minus 2,7.
Die Versicherer stehen wirtschaftlich auf einem guten Fundament, aber wir sind ein Spiegelbild der gesamten Volkswirtschaft, sagt GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Wenn weniger gebaut wird, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann gibt es weniger zu versichern. Für 2026 rechnen viele Unternehmen daher mit anspruchsvolleren Marktbedingungen, sagt er.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie viel Geld man in Deutschland für ein menschenwürdiges Leben benötigt. Genau genommen zielen die Studienautoren Jürgen Schupp und Sabine Zinn in Richtung Bürgergeld, dessen geeignete Höhe immer wieder heiß diskutiert wird. Doch das Ergebnis lässt sich problemlos auf alle Bereiche des Lebens ausrollen. Zum Beispiel auf die Frage, welche Rente im Alter oder bei Berufsunfähigkeit reichen könnte und wann es knapp wird.
Aktuell beträgt das sächliche Existenzminimum für eine Person 995 Euro im Monat. Das gilt auch für Rentner. Neue Werte soll es in diesem Jahr geben. Als wahrscheinlich gelten 1.008 Euro. Womit wir zur Frage kommen, welche Beträge die Deutschen für nötig halten. Das machen die Forscher des sozioökonomischen Panels, SOEP, an zwei Fragen fest. Reicht ihr eigenes Einkommen für ein würdevolles Leben? Reicht das Bürgergeld für ein würdevolles Leben?
Wobei schon die erste Frage zu interessanten Ergebnissen führt. Fast jeder Fünfte gab an, dass das Einkommen für ein würdevolles Leben nicht reicht. Weitere 20% sagen teils, teils. Und 61% sagen, ja, das Einkommen reicht aus.
Diese Mehrheit mag zunächst erfreulich sein. Doch für ein Land, das sich selbst so gern seines Wohlstands rühmt, sei auch die Frage gestattet, warum empfinden fast 40% ihr Einkommen komplett oder zum Teil als lebensunwürdig? Mag ja sein, dass das der rein subjektive Eindruck der Befragten ist, aber ist das nicht trotzdem ziemlich viel?
In Hinblick auf die Höhe der Einkommen in Euro scheint es eine Schmerzgrenze für würdevolles Leben zu geben. Denn vor allem die Gruppe mit bis zu 1.000 Euro und von 1.000 bis 2.000 Euro Einkommen stimmen besonders selten zu, dass das für ein menschenwürdiges Leben reichen soll. Damit zeigt die Umfrage, dass die sozialrechtlich angenommenen oben erwähnten Beiträge von etwa 1.000 Euro nicht hinten und nicht vorne reichen.
Ein weiterer offener Immobilienfonds hat seine Pforten geschlossen. Anleger des Focus Wohnen Deutschland können keine Anteile mehr zurückgeben. Das teilt die fürs Portfolio zuständige Industria Immobilien mit. Die Sperre gilt seit dem 26. Februar 2026 um 12 Uhr und soll 36 Monate dauern.
Der Fokus Wohnen Deutschland ist der zweite offene Immobilienfonds nach dem Wertgrund Wohnselect D, der in schwieriges Fahrwasser geraten ist. Die Umstände gleichen sich. Beide Fonds haben sich auf Wohnungen in Deutschland spezialisiert. Beide waren durch die Zinswende 2022 in Schwierigkeiten geraten, weil Kredite teurer wurden und den Immobilienmarkt belasteten. Und nun reicht der Barbestand nicht mehr aus, um aussteigende Anleger auszahlen zu können. Von denen gibt es aber viele. Seit über 2 Jahren fließen Summen in Milliardenhöhe aus offenen Immobilienfonds ab. Für die ist das besonders schwierig, weil Objekte viel langwieriger zu verkaufen sind als beispielsweise Aktien.
Im Gespräch.
Unser Geschäftsführer Jan Ross hat die Maklergenossenschaft FEMA besucht und sich dort mit dem neuen Chef Andreas Brunner unterhalten. Eine der größten Aufgaben der Versicherungswirtschaft in nächster Zeit sei es, laut Brunner, Menschen für die Branche zu gewinnen. Als Kunden natürlich, vor allem aber auch als Mitarbeitende. Hören wir doch mal rein.
Lieber Andreas, schön, dass ich heute bei euch in Karlsruhe sein darf, hier bei der FEMA. Freue mich sehr und habe auch wieder meine 3 Fragen mitgebracht. Was sind denn deine aktuellen Themen, mit denen du oder mit denen ihr euch aktuell beschäftigt?
Wäre spannend, wenn es nur 3 wären, wäre schön, aber es sind ganz, ganz viele. Aber so ein Thema ist eins, dass ich sage, das Gesicht der FEMA nach außen noch aktiver zeigen als in der Vergangenheit. Die Punkte, die wir gut nach vorne gebracht haben, auch offensiv den Maklern zeigen und die Vorteile. Wir sind immer so derjenige, wir versprechen nicht zu viel, sondern das, was wir können, zeigen wir. Und das ist aber ganz, ganz viel. Und da steckt unser FEMA Office mit der digitalen Postabholung, wo viele sagen, oh, wir haben jetzt KI mit eingebaut in unser Maklerverwaltungsprogramm. Da kann man dann die Kundenadressen reinsprechen und Veränderungen. Sage ich, brauchst du bei uns gar nicht. Weil du kriegst ja bei uns die Datenlieferungen automatisch vom Versicherer über die barrierefreie Vernetzung. Der Kunde wird angelegt, ohne dass du irgendwas einsprechen musst. Der Vertrag wird angelegt, ohne dass ich eine Taste tippen muss. Und die Dokumente finden automatisch dann den Vertrag. Und da sind wir Weltmeister in Deutschland im Bereich Postabholung, was jetzt die Menge auch betrifft, weil wir das schon seit vielen Jahren gut machen. Gleichzeitig sind wir natürlich mit weiteren künstlichen Intelligenztools auf der Agenda, wie können wir die Arbeit im Maklerbüro noch deutlich verbessern. Jeder probiert 1000 Sachen aus, aber im Prinzip muss man das kanalisieren und sagen, das sind die 3, 4 Tools, die dem Makler wirklich, wirklich gut bei der täglichen Arbeit helfen. Und wie wende ich es an? Da haben wir unsere Akademie, dass wir natürlich auch mit der Akademie das gut zu den Maklern tragen können und auch die Mitarbeiter in den Unternehmen gut schulen können. Und das andere Thema ist natürlich, dass wir sagen, wir haben 5000 FEMA-Makler mit 30.000 Beschäftigten und dass wir denen die Dienstleistungen so bieten, dass ihnen das Geschäft Spaß macht. Aber nicht nur den Maklern, sondern unsere Devise lautet, wir wollen, dass allen Beteiligten am Geschäft das Geschäft Spaß macht. Und das geht da los, was viele mittlerweile fast schon vergessen, beim Kunden. Beim Absolut. Versicherungsnehmer. Und nach dem Versicherungsnehmer kommt bei uns der Makler, der Versicherer, dem helfen wir, auch bei Sanierungen. Wir reden auf Augenhöhe miteinander. Und dann kommt noch die FEMA. Wir müssen natürlich auch ein bisschen was haben, damit wir die Dienstleistungen und alles auf den Weg bringen können.
Eine breite Agenda für dich als ja jetzt neuer Vorstandsvorsitzender. Auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Von meiner Seite, unserem Vorstandsvorsitzenden, der FEMA, der guckt natürlich auch in die Zukunft. So ein paar Themen hast du schon genannt. Aber was sollte sich denn deiner Meinung nach in den nächsten 2 Jahren für uns in der Branche verändern?
Also für mich ist einmal wichtig, dass wir unser Gesicht auch da nach draußen als Branche besser zeigen, weil ich einfach sage, Menschen für unsere Branche zu gewinnen als Kunden, aber noch wichtiger als Mitarbeiter, ist ein großer Aspekt, wo ich sage, wir müssen auch zeigen, was wir leisten. Wir dürfen uns halt immer in die Ecke stellen lassen und da stehen bleiben. Wir müssen nach vorne gehen als Branche und müssen zeigen, hier, wir schütten jedes Jahr 100 Milliarden Euro aus, damit es keine Altersarmut gibt in Deutschland für viele Menschen. Wir helfen bei Berufsunfähigkeiten, wenn die Arbeitskraft verloren wird. Wir helfen, dass das Gebäude wieder aufgebaut wird, das abgebrannt ist und die Löhne weitergezahlt werden, bis die 12 Monate um sind und die Firma wieder steht, dass die Mitarbeiter nicht auf der Straße sitzen. Wir haben bei Überschwemmungen kriegen die Leute ihre neuen Häuser im Prinzip wieder aufgebaut. Das hört man nur negative Botschaften in der Presse. Und ich sage, unsere Aufgabe als Branche ist es, positive Botschaften zu setzen und das zu zeigen.
Also mehr Positionierung nach draußen, auch gegenüber den Endkunden, über unsere Branche. Eine Positionierung darfst du jetzt in meiner dritten Frage noch beantworten. Das ist nämlich ein klarer Punkt zu setzen. Was möchtest du denn gerne noch einmal klarstellen?
FEMA Office ist ein Maklerverwaltungsprogramm. FEMA Office lässt dich nutzen für die Makler, dass sie sagen, ich kann hiermit alle meine Geschäftsprozesse abbilden, ich kann Vorgänge steuern und ich habe das Ganze verknüpft mit dem FEMA Extranet, dass ich auch die FEMA Rechner mit der Dokumentation und alles, was dazugehört, in meinem Kunden sehe, aufrufen kann, das Ganze cloud-basiert, egal ob ich in Urlaub bin, ob ich im Homeoffice arbeite, ob meine Mitarbeiter irgendwo in Deutschland unterwegs sind. Jeder kommt jederzeit auf alle Daten. Und das Ganze ist gleichzeitig natürlich ja noch hinterlegt mit dem Thema Schadentool, Dokumentation, dass alles im Prinzip schnelle Wege findet. Also die Schäden schnell beim Versicherer sind, dort speziell bei Ansprechpartnern landen. Und meine persönliche Erfahrung als Makler, das flutscht wirklich richtig gut. Schaden gemeldet am 11 Uhr vormittags, am nächsten Tag um 10 Uhr hatte ich die Information, die Überweisung ging raus. Oftmals hängen wir in Warteschleifen, das vermeiden wir durch viele digitale Wege, die wir in unserem FEMA Office anbieten, also wieder mehr aufräumen. FEMA Office ist kein vollwertiges MVP, sondern es läuft gut und die Makler haben Spaß damit, die es nutzen.
Perfekt. Vielen lieben Dank und danke für das Interview.
Gerne.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und die Sonne und kommen Sie gut in die neue Woche.